Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am kommenden Samstag jährt sich das Attentat von Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, auf Adolf Hitler zum 75. Mal. Es hätte das Ende des Nationalsozialismus und einen Neubeginn unter rechtsstaatlicher Ordnung bedeuten sollen. Doch das Attentat scheiterte und von Stauffenberg wurde gemeinsam mit anderen Akteuren des Widerstandes am 21. Juli 1944 hingerichtet. Bis heute gilt die Gruppe um Graf von Stauffenberg als Inbegriff des deutschen Widerstandes gegen das Nationalsozialismus. Sozialistische Regime. Seine Enkelin Sophie von Bechtholzheim hat ein Buch über ihren Großvater geschrieben, das gerade erschienen ist. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Frau von Bechtholzheim, wenn es um das Attentat des 20. Juli geht, wird vor allem Ihr Großvater genannt. Manchmal sogar nur Ihr Großvater. Das finden Sie nicht gut, schreiben Sie in Ihrem Buch. Warum?
Naja, weil es natürlich nicht die wahre Geschichte wiedergibt. Es war eine sehr umfassende, weitreichende, verzweigte Verschwörungen, die in die verschiedensten Kreisen gesellschaftlicher Schichten hineinragte und miteinander verwoben war. Und insofern ist es natürlich einfach sehr reduzierend oder geradezu geschichtsverfälschend, nur den Blick auf Stauffenberg zu richten. Zumal diese Leute alle die gleichen Risiken auf sich genommen haben und die Familien ähnliche, wenn nicht sogar zum Teil noch erschütternde Schicksale erlebt haben. Viele Familien waren ja dann auch noch von Flucht und Vertreibung betroffen. Auch darf man nicht vergessen, dass mein Großvater und die vier anderen, die noch in der Nacht erschossen worden sind, denen ist Haft und Folter und diese schweren Verhöre durch die Gestapo erspart geblieben. Es ist tatsächlich einfach interessant und wichtig und für jedermann spannend und jedem auch nur zu empfehlen, sich mit der Geschichte des 20. Juli zu beschäftigen. Mein Großvater ist ja vergleichsweise spät erst in den aktiven Kreis der Widerständler, also dieser Verschwörungsplanung, geraten.
Was waren eigentlich die Gründe dafür? Sie haben es jetzt schon angesprochen, er ist später hinzugekommen, hat lange Zeit ja auch letztlich das NS-Regime unterstützt. Was hat ihn dazu motiviert, seine Einstellung zu ändern?
Also der Deutung würde ich widersprechen, dass er das NS-Regime unterstützt hat. Er hat tatsächlich zu Beginn, war er sicher kein Gegner, das ist sicher richtig, aber zwischen Nicht-Gegner sein und einer tatsächlich aktiven Unterstützung ist ja auch nochmal ein großer Unterschied. Wir wissen natürlich einfach alle nicht, auch die engste Familie weiß das nicht, wann in seinem Geist, in seinem Herz, in seinem Verstand die Erkenntnis so stark war, zu sehen, dass das Regime ein verbrecherisches ist. Meine Großmutter selbst hat schon 1938 eine innere Distanz bemerkt. Und man weiß, dass spätestens 1942, also in der Jahreswende 41-42, die Behandlung der Menschen in den besetzten Ostgebieten und auch die Behandlung der Juden dort maßgeblich waren für die Motivation meines Großvaters, dass Hitler beseitigt werden müsse.
Die Historiker haben sich ja immer wieder mit den Motiven der Widerstandsgruppe um ihren Großvater für das Attentat beschäftigt. Dabei gehen sie von ethischen, religiösen und persönlichen Gründen aus. Mhm. Auch von der Gewissheit, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen sei und der Zusammenbruch des Deutschen Reichs unabwendbar war. Was wissen Sie über die Motive Ihres Großvaters?
Man weiß, dass ein Mitstreiter meines Großvaters, Major Kuhn, in sowjetischer Gefangenschaft das so ausgesagt hat. Er habe sich 41-42 mit Stauffenberg darüber unterhalten und die Erkenntnis der verbrecherischen Übergriffe, wie gesagt, in den besetzten Ostgebieten, wären Motive gewesen, dafür das Regime zu beseitigen. Sie haben von den ethischen, religiösen und persönlichen Gründen gesprochen. Bei vielen der Verschwörer und was ich über meinen Großvater weiß, würde ich auch davon ausgehen, dass das bei meinem Großvater so war, gehört das sozusagen in ein Gesamtpaket persönlicher, ethischer, moralischer Vorstellungen, wie man ein Menschenleben, wie man sich als Mensch in einer Gesellschaft, in seinem Verhältnis zum Nächsten verhält. Das, was wir über unseren Großvater wissen oder was auch in der Familie berichtet wird, dass er ein sehr stark ausgeprägtes Rechtsempfinden hatte und auch ein sehr starkes menschliches Ethos. Zum Beispiel war bei einem Vortrag, wo der Redner wüst über die Juden geschimpft hat. Meine Großmutter hat diese Episode auf das Jahr 1934 datiert, hat ihn das zutiefst empört und er hat die Veranstaltung verlassen. aber es war dann wahrscheinlich immer noch ein Erkenntnisprozess notwendig, um zu sehen, dass das Wesen nationalsozialistischer Herrschaft ein verbrecherisches Wesen ist.
Könnten Sie sich vorstellen, dass auch religiöse Motive eine Rolle gespielt haben? Ihr Großvater war ja katholisch erzogen worden.
Also da gehe ich davon aus. Also man weiß ja, dass er kurz vor dem Attentat sich, das hat der Pfarrer später berichtet, dass er sich in eine leere Kirche, in die sogenannte Rosenkranzbasilika in Berlin, hat fahren lassen, um dort zu beten. Und man weiß auch, dass er Kontakt zu dem damaligen Bischof, dem späteren Kardinal Preysing, hatte, der das dann auch später berichtet hat, der sich aber an seine Schweigepflicht gebunden gefühlt hat und nicht berichtet hat, über was geredet worden ist. Was er nur erzählt hat, ist, dass er nicht den Segen der Kirche meinem Großvater geben konnte, aber den Segen des Seelsorgers. Die Kinder meines Großvaters, also sprich auch mein Vater und meine Onkel, erinnern sich daran, dass er immer eine goldene Kette mit einem Kreuz um den Hals getragen hat, auch unter der Uniform, und dass der sonntägliche Kirchgang anstand, auch in Uniform, weil ihm einfach wichtig war, auch nach außen hin seinen Glauben zu demonstrieren, wenn er auch sicher nicht, und das ist auch tatsächlich so ein bisschen stauffenbergsche Wesensart, nicht offensiv missionarisch unterwegs war. Und er hat auch nicht, wie manche aus dem Verschwörerkreis oder von den Widerständlern, haben wir leider nicht jetzt auch theologische Traktate. Also mein Großvater war, glaube ich, sowieso weniger ein Theoretiker als ein Praktiker.
Was war für Sie eigentlich der Grund, ein so doch sehr persönliches Buch über Ihren Großvater zu schreiben?
Der Anlass war tatsächlich, dass in diesem Jahr bemerkte, dass plötzlich sehr krause Thesen in den Raum gestellt wurden durch eine neue Stauffenberg-Biografie. Und nicht die krausen Thesen haben mich jetzt so irritiert. Das ist ja nichts Neues, dass das versucht wird, Stauffenberg in die eine wie die andere Richtung durchaus auch mal hinzubiegen und zu vereinnahmen.
Welche
und
Thesen meinen Sie konkret?
Ja, in dem Fall konkret, dass der eigentliche Urheber des Attentats der damals sehr berühmte Dichter Stefan George gewesen sei. Mein Großvater gehörte diesem sogenannten George-Kreis an, aber die Vorstellung, dass sozusagen da Gedichte zur Realität werden, ist doch schon sehr realitätsfern. Und deswegen habe ich den Versuch unternommen, dem Leser einen Blick in die Familienansicht zu gewähren. Ich habe meinen Großvater ja auch nicht gekannt und die ich auch versucht habe, mich diesem Mann zu nähern, indem ich eben mit meiner Großmutter viel gesprochen habe, indem ich mit meinem Vater und meinen Onkels sprechen konnte und es für möglich zu halten, dass das ein Mensch aus Fleisch und Blut war, der versucht hat, ein redliches, anständiges und verantwortungsvolles Leben zu führen.
Gibt es eigentlich Fragen, die Sie Ihrem Großvater gerne gestellt hätten im Hinblick auf das Attentat und den geplanten Staatsstreich?
Also ich hätte ihn wirklich sehr gerne gefragt, ich hätte ihm solche Fragen gestellt wie, habt ihr gebetet? Hast du gebetet? Ich glaube, ich hätte ihn all die Fragen gefragt, die sich jeder fragt. Also zum Beispiel, wie war das, als du realisiert hast, dass es nicht funktioniert? Also dass das jetzt scheitert und dass du höchstwahrscheinlich dein Leben verlieren wirst und dass deine Familie gefährdet ist. Also all diese Fragen, die sich natürlich stellen, die hätte ich ihn, glaube ich, auch gefragt.
Nach der Hinrichtung Ihres Großvaters wurde die gesamte Familie von Stauffenberg sowie die der anderen Widerstandskämpfer auch in Sippenhaft genommen. Die Stauffenberg-Kinder kamen in ein Heim, sie bekamen einen anderen Namen, sollten womöglich an Nazi-Familien adoptiert werden. Ihre Großmutter wurde verhaftet. Inwiefern hat das Ihre Familie geprägt?
Also wenn man meine Großmutter danach befragt hat, ob sie irgendwie traumatisiert ist, oder auch mein Vater und seine Geschwister, haben die das immer weit von sich gewiesen. Also all diese Gegebenheiten haben nie im Vordergrund gestanden. Die haben wir erfahren, wenn wir danach gefragt haben, und sie haben sich langsam aufgefächert. Wir wurden nie ungefragt mit diesen Ereignissen belämmert. Die Einstellungen in meiner Familie, die sind alle so pragmatisch und so nüchtern, dass wir nie den Eindruck hatten, das ist jetzt eine ganz schwere Last, sondern das wurde irgendwie sehr selbstverständlich abgehandelt.
Was ist Ihrer Meinung nach das wichtigste Erbe des Widerstandes Ihres Großvaters und der anderen Akteure des 20. Juli?
Es gibt zwei Ebenen. Das eine ist die historische, das hatten Sie ganz am Anfang schon gesagt. Also sprich, an dem Tag hätte sich das Rad der Geschichte in eine andere Richtung bewegen können. Und dann wäre zum Beispiel womöglich über die Hälfte aller Toten, die der Zweite Weltkrieg gekostet hat, alle diese Menschen hätten überlebt. Das ist sozusagen die historische Bedeutung. Und dann gibt es meiner Ansicht nach aber noch eine zeitlose Bedeutung. Und das ist das, was mit der inneren Freiheit des Menschen zusammenhängt. Also wenn man sich mit den Männern und Frauen des Widerstands gegen den Nationalsozialismus beschäftigt, und das bedeutet natürlich jetzt nicht nur die Gruppe um den 20. Juli, sondern das bedeutet natürlich auch zum Beispiel mit der Weißen Rose oder die Rote Kapelle, stößt man auf das, was innere Freiheit des Menschen bedeutet, wozu innere Freiheit befähigt. Dann ganz klar ist, und das hat mein Großvater an mehreren Stellen ja auch gesagt, und das ist ja auch bezeugt, dass das Gewissen eine ganz starke Größe in den Entscheidungsprozessen dieser Leute war. Also sich auf sein eigenes Gewissen zu berufen, sich auf die eigene Integrität, die man von sich selbst erwartet, an die zu besinnen und sich verantwortlich zu fühlen. Der ungeliebte Zwilling der Verantwortung ist ja die Schuld. Und Sie können bei vielen Zeugnissen aus dieser Zeit auch genau das finden, dass die sich auch schuldig gefühlt haben an den Entwicklungen, die seit 1933 passiert sind, dass es zu diesen Katastrophen kommen konnte, und haben sich sozusagen selber auch zur Verantwortung gezogen. Und das sind alles Dinge, die, finde ich, sind hochaktuell. Und wir, die wir ja ungleich komfortabler leben, verlieren manchmal diese ganz zeitlosen und existenziellen philosophischen und auch religiösen Begriffe, verlieren wir aus dem Auge. Also wir sind verantwortlich für unseren Nächsten, ob wir es wollen oder nicht. Und das ist eigentlich die große Lehre, die man aus dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus ziehen kann.
Vielen Dank, Sophie von Bechtolzheim, Enkelin von Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Sie hat ein Buch geschrieben über ihren Großvater. Vielen Dank, dass Sie mit mir darüber gesprochen haben.